Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, das heißt ausschließlich Gnade, überschwänglich Gnade. Und unser Einstieg in der ersten Stunde war, dass unser Woher, unser zum Glauben kommen, unser zum Leben kommen unter der Gnade steht. Wir kommen so zum Glauben wie ein Kind zu seiner eigenen Zeugung. Wir schaffen es nicht, sondern wir werden gezeugt, wir werden geschaffen. Dies ist etwas, was relativ viele Christen im Grundsatz bejahen, dass nämlich der Anfang des Glaubens Geschenk ist. Wie soll man sich auch selbst seine Vergangenheit vergeben? Wie kann man seine eigene Vergangenheit umprägen? Unser Woher ist unser Schicksal. Das kennen wir ja, auch wenn wir mit anderen Menschen umgehen, wenn wir in der Erziehung beschäftigt sind, wie sehr unser Woher uns festhält. Als Menschen kommen wir aus der Welt, wie das Johannesevangelium sagt. Das ist unsere prägende Herkunft. Und das Faszinierende am Evangelium ist, und das ist das Überschwängliche am Johannesevangelium, dass wir nicht nur eine neue Zukunft bekommen, nicht nur eine neue Gegenwart, sondern durch Gott und seine Liebe bekommen wir ein neues Woher, eine neue Herkunft, eine prägende Vergangenheit. Die, die aus der Welt waren, sind nun aus Gott. Das sehnt man sich so als Mensch, dass man noch einmal seine Vergangenheit erneuern kann, dass man ein neues Woher bekommt, eine prägende Grundlage neu erschaffen oder neu geschenkt bekommen könnte. Das genau ist das Geheimnis des Glaubens. Aus Gott gezeugt sein, aus Gott geboren sein, bedeutet, wir haben eine neue Grundlage, von der wir uns her verstehen. Das Faszinierende, man sagt sonst immer, wenn man über Zeit spricht, Vergangenheit kann man nicht mehr ändern. Vergangenheit ist Faktum, ist abgeschlossen. Stimmt nicht, sagt das Johannesevangelium. Wir bekommen eine neue Herkunft. Gott schreibt unsere Vergangenheit um in seiner Liebe. Dieser Aspekt der Gnade, der Vergangenheit und Herkunft, des Empfangens von Vergebung zum Glauben kommen allein aus Gnade, dies können wir bejahen. Dann kommt aber das Aber. Wir reden gerne davon, zum Glauben kommen wir aus Gnade und nun müssen wir von uns aus natürlich dieser Gnade entsprechen. Oder im Römerbrief haben wir es im Ohr, den ihr vormittags behandelt, wenn ich es richtig weiß. Nicht, wir werden aus Gnaden gerechtfertigt, aber jetzt ist unsere Heiligung gefragt. Die Frage ist, was ändert sich an unserer Gegenwart, wenn wir diese Herkunft aus Gott und seiner Gnade haben? Stimmt das, dass wir sagen, Geschenk Gottes am Anfang und jetzt unsere Bewährung und wir schenken zurück? Es wird von Zinzendorf gesagt, dass er einmal unter dem Bild des Gekreuzigten stand, unter dem er die Inschrift fand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Als Aussage des Gekreuzigten. Zinzendorf hat es, wenn ich es richtig sehe, positiv verstanden. Ich kenne aber aus meiner Seelsorgeerfahrung viele Menschen, denen ist dies zu einer Last geworden, einer Belastung. Wie erweise ich mich würdig der Liebe Gottes? Wie kann ich ihm das Geschenk wieder gut machen? Und das gibt es ja überall, aber im Schwabenland habe ich es nochmal deutlicher kennengelernt, dass Schwaben immer bis auf den Cent darauf achten, dass man nicht weniger zurückschenkt und wieder gut macht. Und bei der Konfirmation ist immer heiß, was haben denn unsere Kinder bekommen, dass wir ja nicht drunter sind und dann muss noch die Inflationsrate eingerechnet werden. Das heißt also, auch Dankbare sind im Schwabenland sehr korrekt, sodass man also darauf achtet, dass die Dankbarkeit nicht kleiner ist als das Geschenk. Nicht, man will es ja in bester Absicht wieder gut machen. Aber funktioniert so Glaube. Wenn Christus selbst das Leben ist, wie können wir ihm dann dankbar sein? Wenn Christus selbst die Liebe in Person ist, wie können wir ihm etwas geben, was wir nicht schon wieder von ihm hätten? Dankbarkeit, Geschenk, Antwort, gewiss. Aber wie funktioniert das genau? Da ich vorhin sehr theoretisch eingestiegen bin, und ich danke für alle freundlichen Rückmeldungen, ich hatte schon etwas Angst, das wäre etwas zu theoretisch gewesen, möchte ich jetzt eine der anschaulichen Begegnungsgeschichten Jesu in den Mittelpunkt stellen, an dem wir uns gerade in der zweiten Stunde des Nachmittags vielleicht auch leichter dann orientieren können. Ich nehme Johannes 11. Man könnte sagen, ich nehme das Evangelium im Evangelium. Und dann bin ich lieber Andreas auch aus dem Schneider. Wenn wir nämlich Johannes 11 in der zweiten Stunde schaffen, haben wir das Evangelium in Nuze, in der Nuss, im Kern tatsächlich schon in den Blick genommen. Aber wir haben ja auch noch den Abend, in dem wir uns dann mit der Zukunft beschäftigen. Jetzt aber die Gegenwart. Bei aller Herrlichkeit, bei allem Überschwang des Evangeliums fängt es etwas ungewöhnlich an, das Johannes 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, der liegt krank. Wir sahen seine Herrlichkeit, Gnade um Gnade, die Fülle der Einwohnung Gottes in unserer Mitte. Hier werden wir, wie man unter Elektrikern sagt, geerdet, mit der Erde verbunden und die Spannung wird abgeleitet. Welch traurige Geschichte mitten im Evangelium. Ich hatte gesagt, es gibt kein faszinierenderes Evangelium als das Johannesevangelium. Trostreich, begeistert, und sogleich so realistisch. Wenn wir uns in manchen Nachfolgeworten des Markus-Evangeliums, der verleugne sich selbst und folge mir nach, fast überfordert fühlen, im Johannes-Evangelium werden wir immer da abgeholt, wo wir wirklich sind. Wenn die Türen zu sind, unser Lächeln nicht mehr anderen gilt, sondern wir ehrlich und alleine sind. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Allein dieser Satz enthält eine ganz irrsinnige Spannung. Und wie viele tausend Christen haben dieses Gebet aufgenommen in diesen 2000 Jahren und haben den Widerspruch ihrer Wirklichkeit darin erkannt und sich verstanden gefühlt. Einerseits wissen die beiden Schwestern, dass Jesus ihnen zugewandt ist. Sie haben zu viel erfahren, um ihm nicht zu trauen, an ihm zu hängen. Sie wissen um seine Liebe. Aber so sehr sie an ihn glauben, so sehr sie ihn lieben und um seine Liebe wissen, aus seiner Liebe leben, so sehr steht ihre Wirklichkeit in völligem Widerspruch, ihre Erfahrung in völligem Widerspruch zu ihrer Glaubensaussage und zu dem, was sie bekennen. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Wie geht das zusammen? Wie passt unser Glaubensbekenntnis, so überschwänglich wir es formulieren, mit unserer Wirklichkeitserfahrung zusammen? Nun wären wir sicherlich geneigt, gehörten wir zum Jüngerkreis, Jesus zu drängen, Herr, mach schnell, bevor es zu spät ist. Du verlierst deine besten Sympathisanten. Der Lazarus atmet noch, er ist noch da. Wenn du ein bisschen schubst, dann kriegt er noch die Kurve und wir haben das Schlimmste als Anfechtung bei den Schwestern verhindert. So haben wir wahrscheinlich oft füreinander gebetet oder für uns selber. Herr, gib mir ein bisschen Heiligen Geist. Gib mir ein bisschen Kraft. Du musst mich nur anschuckern, dann laufe ich schon, dann bringe ich das schon auf die Reihe. Aber ein bisschen musst du helfen, ganz alleine schaffe ich es nicht. Ganz nach dem Additionsmodell. Ein bisschen Gnade Gottes und mit dem Schubser kommt der Rest mit gutem Willen aus uns selbst als Christen. Dann gibt es einige, die vertreten das Modell 50-50, die halten sehr viel von ihren Möglichkeiten und sagen, 50% muss Gott mir helfen und 50% schaffe ich dann selber. Wenn jemand öfters auf der langen Steinbacher Höhe war, dann muss er mindestens auf 90 zu 10 kommen in der Betonung der Gnade. Oder wenn er ein Dauerabo hier hat. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Familienkarten, Zehnerkarten, Jahresabos. Müssen wir beim Abendessen alles nochmal durchsprechen. Das sind so Einfälle am Rande, nicht? Also, wenn jemand dieses Jahresabo-Recht ausnutzt, dann kommt er bestimmt auf die Aussage, 999 Promille ist Gottes Gnade und ein Promille ist unser Beitrag, damit Gott auch Freude hat an uns und merkt, wir meinen es gut und wir entsprechen seiner Gnade. Jesus verhält sich irritierend. Er geht nämlich nicht hin, um zu helfen, sondern er bleibt mit Absicht dort, wo er ist. Wohl wissend, dass die Situation von Lazarus sich dadurch nicht verbessert, sondern verschlimmern wird. Wohl wissend auch, dass die beiden Schwestern sicherlich das nur schwer erklären und verstehen können. Und wenn ich ehrlich bin, dann habe ich lange Zeit mich gefragt, wenn es schon so ist, dass Jesus sich so verhielt, warum hat der Johannes das auch noch so ehrlich erzählt? Wäre ich Evangelist gewesen, dann hätte ich in guter Absicht, um Jesus in Schutz zu nehmen, einfach so getan, als wäre aufgehalten worden, wie bei der Tochter des Jairus, nicht? Und dann kam ja die blutflüssige Frau und hat ihn aufgehalten, darüber ist er gestorben. Da kann man sagen, ja gut, Jesus konnte ja nichts dafür, sie hat ihn ja am Rock gehalten, nicht? Also er wollte ja, aber es war nicht. Nein, Johannes erzählt es auch noch breit, Jesus ist mit Absicht zurückgeblieben. Er hat es in Kauf genommen, dass Lazarus faktisch stirbt. Warum? Warum erzählt der Evangelist das? Warum diese Ehrlichkeit? Nun zuallererst einmal, weil der Evangelist weiß, dass es in unserem Leben auch so ist. Auch wir erfahren es, dass unsere Liebsten krank sind und sie sterben und werden nicht geheilt. Auch wir haben schon in Situationen um Gottes Kraft und Hilfe gebeten und wurden, so wie wir es verstehen, eben nicht erhört. Ja, Glaube bedeutet in der Tat nicht ein Beschönigen und Verdrängen von Wirklichkeit, sondern ein Aushalten von Wirklichkeit. Hier wird nicht geschummelt, hier wird nichts verfälscht, weder mit frommen noch mit klugen Sprüchen wird über die Probleme einfach hinübergegangen. Ja, es ist so, viele von uns kennen diese Situation, dass er nicht kam, wo wir ihn baten. Und wir haben ihn nicht in diesem Wirken verstehen können. Nun aber hört Martha, dass Jesus kommt, nachdem Lazarus gestorben war. Und die Jünger haben selbst auch bis zum Schluss nicht mitbekommen, was ist jetzt, schläft er oder ist er wirklich gestorben? Und Jesus sagt, um eures Glaubens willen bin ich froh, dass er gestorben ist. Um eures Glaubens willen. Und nun kommt Martha und spricht mit ihm. 21, ein Vers, der so verständlich ist und so typisch für uns. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich liebe vieles an den Schwaben und ihrer Sprache, vor allen Dingen ihren Konjunktiv. Erst bei den Schwaben habe ich mitgekriegt, was ein Konjunktiv ist. Denn ein Schwabe kann das wäre mit drei Ä sprechen. Da muss ich als Rheinländer richtig mich bemühen und dann kommt es komisch raus. Herr, wärest du hier gewesen? Vergangene Möglichkeit. Wie sehr ist unser Leben voll mit vergangenen Möglichkeiten? Es ist nicht so gekommen, wie es hätte kommen sollen, wie wir es wollten, wie wir es gehofft haben. Und wenn wir Martha genau anschauen, sie hat ihren Glauben noch, aber ihr Glaube bezieht sich auf die Vergangenheit. Wie oft treffe ich bei solchen Konferenzen Menschen und Menschen mich, die wir uns vor 20, vor 10, vor 5 Jahren in einem anderen ähnlichen Kontext oder hier getroffen haben. Und dann strahlt man sich an und sagt, weißt du noch, damals, Römerbrief, Psalmen, war das nicht toll, Wanderungen, Gemeinschaft, Nächte durchdiskutiert. Wir denken so gerne an unsere Vergangenheit. Aber seien wir ehrlich, ist unser Glaube nicht vielleicht überhaupt nur mit Vergangenheit verbunden? Ist unser Glaube eigentlich aktuell? Gibt es Glaubenserfahrungen, die wir nicht vor 10, nicht vor 20 Jahren gemacht haben, sondern heute? Und morgen früh? Wie oft, wenn wir vom Glauben erzählen sollen, fallen uns Beispiele ein, die Jahrzehnte zurückliegen. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ihr Glaube ist Realität der Vergangenheit. Ihre Lebenserfahrung hat die Martha dahin geführt, dass sie nur wehmütig sagen kann, Herr, wärest du hier gewesen. Du warst aber nicht da und nun ist er gestorben. Die Gegenwart ist nicht bestimmt von Leben im Überfluss. Die Gegenwart ist bestimmt von Verzicht, Verlust, Irritation, Anfechtung, Schmerzen, Trauer und Tränen. Aber auch jetzt noch weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Da wäre ich jetzt wieder versucht, wenn ich hier selber Jesus wäre, Gott sei Dank bin ich es nicht, zu sagen, immerhin, sie traut mir noch zu, dass ich als Gottesmann zu Gott im Himmel bete und dass mein Gebet noch etwas verändert. Als Seelsorger sehe ich hier schon die Spur, hier kann man drauf aufbauen. Aber wenn ich den Evangelisten richtig verstehe und die Worte Jesu, die sich anschließen, ist das Jesus nicht genug. Warum? Martha behandelt Jesus so wie einen Menschen, der Gott näher steht als sie selber, aber der doch ein Partner ist auf gleicher Ebene. Martha weiß in ihrer Situation nicht und hat es nicht vor Augen, mit wem sie es eigentlich zu tun hat, nämlich mit dem Leben und der Liebe in Person. Jesus konfrontiert sie, wie er uns konfrontiert im Evangelium, in Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Welche Verheißung! In die Wirklichkeit des Verlustes, des Schmerzes, der Verzweiflung hinein, wird ihr gesagt, dein Bruder wird auferstehen, dein Bruder wird leben. Das heißt, hier kommt eine Realität in diese Dunkelheit hineingestrahlt. Hier kommt eine Verheißung, hier kommt eine Hoffnung, die plötzlich den Himmel wieder aufreißt und Martha könnte zuversichtlich sein. Wie reagiert sie? Ganz korrekt. Martha spricht zu Jesus, ich weiß wohl, dass er, Lazarus, auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Brav geantwortet. Ich wäre wieder versucht, anstelle Jesus zu sagen, immerhin, sie hat sich ihre Eschatologie, ihre Hoffnung auf das Jenseits erhalten. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber Jesus war nicht glücklich. Warum? Der Glaube der Martha flutschte entweder in die Vergangenheit oder er flutschte in die ferne Zukunft. Und sie hing mit ihrem Glauben zwischen der Erinnerung an irgendeinen fernen Glauben der Vergangenheit. Einst hat Jesus in Israel, also hat Gott in Israel gewirkt, einst hat Jesus dort in Israel gewirkt. Das ist Vergangenheit, da haben wir das Neue Testament. Einst bin ich zum Glauben gekommen, das kann ich auch noch schön erinnern. Und wann geht's wieder richtig los? Nun am jüngsten Tag. Die meisten Christen hängen zwischen den Extremen von einer fernen Vergangenheit und einer fernen Zukunft. Was ändert das an ihrer Wirklichkeit? Nichts. Es ändert nichts an der Wirklichkeit der Martha. Denn weder ist sie zuversichtlich und getröstet über die vergangene Möglichkeit, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das hilft ihr nicht wirklich. Noch scheint sie jetzt getröstet zu sein über die Erwartung, irgendwann einmal am jüngsten Tage wird er auferstehen. Ist das nicht unsere Glaubenswirklichkeit? Der Glaube hat nicht mehr unsere Wirklichkeit in der Gegenwart im Griff und erfüllt sie, sondern Glaube bedeutet sich verhaken in ferner Vergangenheit, biblischen Texten, unserem eigenen zum Glauben kommen vor Jahren oder Jahrzehnten, und der vagen Vorstellung, irgendwann einmal kommt etwas Positives jenseits unseres Sterbens, wenn Christus wiederkommt, wann immer das auch sein mag, auf jeden Fall nicht hier, nicht heute und auch nicht morgen. Wo erfahren wir unseren Glauben? Mit hätte, wärest vergangen oder irgendwann einmal in der Zukunft? Wir kommen noch auf die Zukunft, das wird uns heute Abend bestimmen und das, was das bedeutet. Aber Jesus ist mit der einen wie mit der anderen Perspektive nicht zufrieden. Beides ist ein Verkennen der Bedeutung der Gegenwart Jesu. Und er sagt liebevoll zur Martha in Vers 25, ich bin, das heißt, ich bin in Person, ich bin selbst die Auferstehung und das Leben. So wie ich hier vor dir stehe, bin ich in Person die Auferstehung und das Leben. Dieser Satz ist ganz ungeheuerlich und trifft den Kern dessen, was das Evangelium über Jesus aussagt. Das heißt nämlich, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Die Frage ist gut. Glaubst du das? Und nicht zu schnell sagen, ja, natürlich glaube ich das. Denn wir glauben es wohl in Hinsicht auf die Vergangenheit, dass wir sagen, Jesus, der gekreuzigt ist, auferstanden, er ist der Erste der Lebendigen jenseits des Sterbens. Und wir glauben in der Zukunft vielleicht, ja, einmal wird der Herr wiederkommen und da wird er die Toten auferwecken und die dann noch lebenden Christen um sich versammeln und sie umwandeln in Herrlichkeit. Aber Jesus redet von der Gegenwart. Wie sieht ein Christsein aus, das diese Aussage Jesu ernst nimmt? Jesus hat nicht nur Leben, er ist das Leben. Er ist selbst in Person das Licht, in Person die Liebe. Dann bedeutet alles Glauben und alles Christsein Teilhabe und nicht Imitation. Teilhabe am Leben und nicht Nachmachen. So wie ich vorhin schon sage, ich lebe, weil ich teilhabe am Leben, bedeutet Glauben Teilhaben an Jesus Christus. Wie sagte ich es eben bei der Gnade? Wie stellen wir uns Jüngerschaft vor? Jesus geht voran und wir folgen ihm, haben ihn als Vorbild in seinem Windschatten, da hat man immer einen besseren CW-Wert als Jünger, nicht? In seinem Windschatten laufen wir hinter ihm her in bester Absicht und mit gutem Vorsätzen. Mal klappt es, mal stolpern wir. Im Großen und Ganzen bedeutet Nachfolge, Christus nachfolgen, so werden, wie Christus war. Glauben bedeutet aber, wenn es stimmt, dass Christus selbst das Leben ist, nicht Imitation. Glauben bedeutet nicht, dass wir Christus nachmachen, wenn wir ihm nachfolgen, sondern dass wir an ihm teilhaben. Schon das Alte Testament hat wunderschöne Texte zu Gottes Weisheit. Schon im Alten Testament finden sich Stellen, in denen gesagt wird, die Weisheit Gottes ist der Spiegel Gottes. Die Weisheit Gottes ist der Strahl der Sonne, die Gott ist. Was tut ein Spiegelbild, um eine Person wiederzuspiegeln? Etwas Eigenes? Nein, sie reflektiert. Was tut ein Sonnenstrahl? Ist er selbst eine Sonne? Nein, der Strahl geht von der Sonne aus. Oder wenn wir ein neues Beispiel nehmen, ein neuzeitliches, für das, was die Bibel unter Ebenbildlichkeit versteht, dann können wir die Birnen hier in diesem Raum nehmen. Was ist das Geheimnis dieser Glühbirnen? Woher beziehen sie ihre Kraft? Welchen starken Willen haben sie, dass sie uns hier leuchten? Nun, das Geheimnis einer Glühbirne sind sie nicht selber, sondern ist der unsichtbare Strom, der in ihnen sichtbar wird. Wir reden, wenn wir sagen, Christus ist das Leben, nicht davon, dass er das Licht der Welt ist, Johannes 8, Vers 12, und wir sind dann kleine Funzeln, die ihm hinterherleuchten, sondern wir reflektieren ihn, wie der Mond die Sonne, wie ein Spiegel das Licht. Warum ist Christus nicht sofort zu Lazarus gekommen? Weder die Jünger noch Martha noch Maria hätten das Geheimnis des Glaubens verstehen können. Sie hätten nämlich gesagt, mit einer kleinen Hilfe von Jesus haben wir von uns aus verstanden, was Nachfolge ist. Jesus schubst uns an, Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist unsere Orientierung und dann bringen wir alle Kraft in uns zusammen, um hinter ihm herzutippeln und selber es zu verwirklichen. Ich habe 2 Jahre in meinem jungen Glauben während meiner Schulzeit mit bestem Wissen und Gewissen versucht, in dieser Weise Jesus nachzufolgen. Er mein Vorbild, aus Gnaden habe ich das ewige Leben geschenkt bekommen, jetzt muss ich von mir aus tun, was ich kann, um ihm zu entsprechen. Aus Dankbarkeit, nicht Gerechtigkeit durch Werke, das war nicht mein Thema, aus Dankbarkeit, beste Absicht. Aber Ich bin gescheitert und war immer frustrierter, weil ich versuchte, so wie er das Leben ist, auch ein bisschen Leben aus mir selber heraus zu sein. Und wenn die Wirklichkeit meinen guten Vorsätzen nicht entsprach, dann habe ich mir einfach nur mehr vorgenommen. Und jede Silvesterfeier und jede Geburtstagsfeier und jede Freizeit, jedes Abendmahl gaben mir neuen Anlass, noch mehr Willen in mich hineinzupacken, um mir immer mehr vorzunehmen, mit dem Ergebnis, das ist ja eine Spirale, am Schluss immer frustrierter zu sein. Ich versuchte, obwohl ich als Mond geschaffen war, die Sonne zu imitieren. Das kann der Mond nicht, denn der Mond ist keine Sonne. Er kann uns nur widerspiegeln in der Nacht, wie sehr die Sonne leuchtet. Ich versuchte als elektrische Lampe ohne Strom zu leuchten und hatte den Eindruck, irgendwas stimmt nicht, ich muss mehr Willen haben, damit ich aus mir selbst als Birne heraus das Leuchten hervorbringe. Und mir ging es nicht anders als Martha, dass ich in der Tat erst frustriert sein musste über meine eigenen Versuche, um das Geheimnis des Glaubens zu erkennen. Wer ist das Subjekt unseres Glaubens? Wer ist die Quelle unserer Nachfolge? Wenn Christus selbst in Person das Leben ist, dann ist er auch Subjekt unseres Glaubens. Nicht ich lebe für Christus, sondern Christus selbst lebt in mir und er lebt durch mich. Das ist die Wende, das ist das Geheimnis. Glaubst du das? Sie antwortet in Vers 27 sehr vielversprechend. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ihr könnt die Antwort gucken und drehen, wie ihr wollt. Nach dem Verständnis des Johannesevangeliums hätte Martha nicht korrekter antworten können. Nagelt nicht dran rum, das ist das höchste Bekenntnis, denn erinnert ihr euch an die erste Stunde? Das zu erkennen ist die Absicht, warum der Evangelist das ganze Evangelium geschrieben hat, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das heißt, mit ihrem Kopf war sie schon ganz beim Thema. Mit ihrem Bekenntnis war sie völlig rechtgläubig, völlig korrekt. So korrekt, wie wir vielleicht hierher gekommen sind oder auf jeden Fall von hier wegfahren werden. So viel Wahrheit haben wir gelernt und halten wir für richtig und bekennen wir. Aber die Wirklichkeit und der Alltag werden erst erweisen, wie sehr das, was in unserem Kopf richtig bekannt wird und geglaubt wird, auch in unserem Herzen und unserem Bauch schon angekommen ist. Die beiden gehen nämlich zum Grab. Und dort sagt Jesus in Vers 39 dann, hebt den Stein vom Grab weg. Hebt den Stein vom Grab weg. Und wie reagiert Martha? Sie tritt zur Seite und sagt, macht ihm Platz. Jetzt ist alles da, jetzt kommt die Lösung. Genau, jetzt kommt die Antwort auf alle meine Probleme. Nein. Martha fällt ihrem Herrn, den sie für Gottes Sohn das Leben und die Auferstehung in Person eben noch gehalten hat, Jesus in die Arme und schreit, um Himmels Willen, tu das nicht. Er liegt schon 4 Tage da, er stinkt schon. Welcher Widerspruch von völlig korrektem Glaubensbekenntnis im Kopf und ihrer Bewährung in der Wirklichkeit. Bloß kein mildtätiges Lächeln von unserer Seite. Das ist unsere Geschichte. Wir glauben das Richtige, aber leben wir auch, was wir glauben? Und ich meine nicht, sind wir moralisch genug, missionarisch genug, sozial genug und all diese anderen Dinge, sondern lassen wir das Leben, das wir glauben, auch in uns sich entfalten. Und dieses Bild vom Grab, das stinkt uns ja gerade aus dem eigenen Leben entgegen. Kennen wir das nicht? Diese verschlossenen Räume, diese Räume, die Vergangenheit bergen, Erfahrungen, Gefühle, Vergangenes in unserem Leben, das so dunkel ist, Liebe, die verletzt wurde, Enttäuschungen, verschlossen und versiegelt. Da lassen wir keinen ran, da gehen wir nicht einmal selber ran. Wir versuchen, unsere nicht bewältigten Probleme, unsere nicht bewältigte Vergangenheit, das, was uns schwerfällt in diesem Widerspruch von Liebe und Verlust, dies versuchen wir zu verbergen und niemanden lassen wir ran. Dass wir uns selber nicht an unsere Ängste, an unsere Schuld, an unsere ungelösten Konflikte und Probleme herantrauen, das ist ja noch verständlich. Aber das Ungeheuerliche ist es, dass wir zu fromm sind, um Jesus ranzulassen. Vieles unserer Frömmigkeit ist nicht Liebe zu Christus, sondern Angst vor der Liebe. Vieles an unserer Frömmigkeit ist nicht Glaube an den Auferstandenen, sondern Angst vor der Auferstehung. Jetzt sagt einer, wie kann einer vor dem Leben Angst haben? Wie kann einer von der Liebe Angst haben? Wie kann einer von der Auferstehung Angst haben? Das ist eben unsere Widersprüchlichkeit, die der Einstieg ins Johannesevangelium schon besungen hat. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Welt ist durch ihn geschaffen und was macht sie aus Dankbarkeit? Sie lehnt ihn ab und will ihn nicht haben. Wir sagen oft, wir würden so gerne Glaubenserfahrungen machen. Und dann denken wir dran, dass Gott uns erwählt, um ganz Baden, ganz Württemberg neu eine Erweckung zu schenken. Fantasie, nicht als wir in der Ausbildung waren, nicht dann war immer so die Frage, werden wir mal wie Billy Graham, werden wir mal mit Thielicke oder was immer unsere Leitbilder waren. Und immer der geheime Wunsch, ich bin nur unentdeckt, das kommt aber noch nicht. Das heißt, Glaubenserfahrungen sind immer mit Sensation und Feuerwerk verbunden. Nicht das erwarten wir. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gottes schönste Glaubenserfahrungen für euch mit eurer Vergangenheit zu tun haben? Dass er an die verschlossenen Räume eures Lebens geht, um sie zu öffnen? Ihr wehrt euch aus Angst, aus Hilflosigkeit. Aber das sind die schönsten Glaubenserfahrungen. Nicht das Sensationelle, nicht das, was andere mit Applaus versehen, das ist auch schön, aber das ist nicht grundlegend. Sondern erst, wenn Christus als das Leben an unser Grab tritt, an unser Krankenbett tritt, in unser Gefängnis tritt und uns dort abholt, wie wir wirklich sind, so abholt, wie wir uns selbst gar nicht kennen wollen, da ist die Stunde der Wende. Sie fällt ihm in den Arm und sagt, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Vers 40. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus war nicht neugierig, was jetzt wohl passiert. Er war nicht ängstlich, geht das gut oder geht das schief. Er teilte nicht die Skepsis der Martha, er könnte sich jetzt verlupfen mit seinem Vollmachtserweis und blamiert sich am Ende, weil er dann vor dem Grab 3-mal reinruft und es passiert nichts. Und dann ist er natürlich in seiner Vollmacht etwas relativiert. Das alles hat ihn nicht besorgt. Warum? Weil es für ihn selbstverständlich war, dass sein himmlischer Vater die Antwort ist auf alle Probleme und Herausforderungen des Lebens. Nicht, dass sein himmlischer Vater ihm Antworten gibt, scheibchenweise, kiloweise, sodass er selber auch ohne seinen himmlischen Vater dann weitermachen kann. Sondern für ihn als den Sohn Gottes war der Vater selbst die Antwort. Er war der Strahl, sein Vater die Sonne. Der Vater war die Herrlichkeit und er reflektiert die Herrlichkeit. Und es mag uns überraschen, wir müssen es nicht aufschlagen, ich diktiere die Stellen nur, damit wir sie in Ruhe zu Hause lesen. Es mag uns überraschen, in welcher Weise Jesus als der Sohn Gottes, als die Auferstehung und das Leben in Person, seinerseits den Glauben, das heißt die Beziehung zum Vater, lebte. In den Abschiedsreden heißt es in Johannes 14,8, dass Philippus zu Jesus spricht, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus antwortet ihm entsetzt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um dieser Taten willen, die Gott durch mich tut. Was war das Geheimnis der Vollmacht Jesu, seines Lebens, seiner Zuversicht und Hoffnung? Sein Geheimnis war, dass er nichts von sich in Trennung vom Vater erwartete, aber alles in Gemeinschaft mit dem Vater. Nach dem Johannesevangelium wie nach den anderen Evangelien war Jesus nie und in nichts einer, der selbstständig, das heißt unabhängig von seinem Vater, von sich etwas erwartet hätte. Er wollte es gar nicht. Es war für ihn gar nicht attraktiv. Alles, was Jesus tat und lebte und sagte, tat er im Wir mit seinem Vater. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Wir beide sind eine Einheit und nichts kann uns trennen und nichts gegeneinander ausspielen. Das Geheimnis der Vollmacht dieses Gottessohnes ist uns neuzeitlich ganz fremd. Warum? In der Neuzeit sind wir ganz auf das Ich gewiesen. Wir sind Individuen, wir sind, was wir leisten, wir sind, was wir haben, wir sind das, was wir an Attraktivität in dieser Gesellschaft zu bieten haben. Wie anders hat Jesus gelebt. Er lebte ununterbrochen im Wir. Er kann an anderer Stelle in 5,19 sagen, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das sagt der Gottessohn. Nichts ohne den Vater. Das heißt, dass Christus selbst völlig in seinem Vater geborgen war. Und er war der Sohn Gottes. Das war 5,19 oder 5,30. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 5,19, 5,30, nur zum Mitschreiben. 12,44. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Was bedeutet die Vollmacht eines Gesandten? Die Vollmacht eines Gesandten liegt darin, dass er die Autorität dessen hat, den er sendet. Wenn wir einen Diplomaten in Washington haben, dann ist nicht die Frage, welche Schulausbildung hat er, wie eloquent ist er, wie sympathisch ist er oder wie schön ist er oder seine Frau. Das alles ist von untergeordneter Bedeutung. Warum? Die Funktion eines Gesandten ist, in Vollmacht das eins zu eins weiterzugeben, was der Staat, den er repräsentiert, dem anderen Staat kommunizieren und sagen will. Ein Gesandter ist so mächtig wie der, der ihn sendet. Das ist ein Botenrecht, das wir bis in die Gegenwart hinein kennen. Der Gottessohn wollte nichts ohne seinen Vater sein, den, der ihn gesandt hatte. Das heißt, das ganze Geheimnis Jesu war, dass er von morgens bis abends nichts anderes sein wollte, als dass der Vater durch ihn lebte und er im Vater geborgen war. Mit dem Vater konnte er alles. Reden, Kranke heilen, über das Wasser gehen, Tote auferwecken. Ohne den Vater wollte er nichts von all dem tun. Nun ist natürlich der Schluss ganz naheliegend. Wenn Jesus selbst als Gottes Sohn, als Gottes eigenes Wort, als einer, der aus dem Himmel kam, Gemeinschaft mit Gott nicht anders verstand als das dauernde Leben im Wir, wenn sich Jesus Christus nicht zu schade war, ständig sich vom Vater her zu verstehen, woher nehmen wir eigentlich die Eitelkeit und die Arroganz zu meinen, Glaube und Nachfolge würde bedeuten, dass wir unseren Teil zur Göttlichkeit beizutragen haben. Nicht? Der Gottessohn selber hat uns vorgelebt, was Gott von uns erwartet. Alles im Wir zu sein und nichts im Ich ohne das Du. Es ist unser Problem, ich könnte sagen, unser Problem der Neuzeit, da ist es auch zugespitzt, dass wir ständig reduziert werden auf das, was wir tun. Und da ich ja selber an der Uni auch Prüfungen abnehmen muss, am Semesterende wie jetzt, sind es dauernd Prüfungen, das fällt einem manchmal schwer, wenn die Noten nicht so gut sind, dann muss ich auch von Berufswegen Menschen nach ihrer Leistung beurteilen. Natürlich, so geht es in unserer Gesellschaft. Wir dürfen uns auch nichts vormachen. Natürlich bekommen wir unser Einkommen nach den Möglichkeiten, wie wir uns entfalten, wie wir etwas einbringen können in die Gesellschaft, in die Wirtschaft. Und all dies ist richtig. Das sind die Gesetze dieser Welt. Wie sollten wir auch leicht plötzlich erkennen, es gibt eine Welt, in der alles anders ist? Wie sollten wir verstehen, dass wir irgendwo geliebt sind, genauso wie wir sind, unabhängig von unseren Qualitäten, unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von unserem Beitrag? Es passt doch nicht in unsere Erfahrung, unsere Wirklichkeit und Welt. Und trotzdem ist das das Geheimnis des Glaubens. Wir sind von Gott gesandt, wie Jesus Christus selbst von seinem himmlischen Vater gesandt war. Als die, die wir sind, bedürftig, angewiesen, mit lauter verschlossenen Gräbern unserer Vergangenheit, mit Glaubenserinnerungen, die ganz weit weg sind, mit Glaubenshoffnungen, die mit unserer Gegenwart überhaupt nichts zu tun haben. Hilflos, ja manchmal krank. Vielleicht sogar fühlen wir uns manchmal geistlich so tot wie Lazarus, dass es schon stinkt, wie wenig unser Glaube mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und das Faszinierende ist, dass Gott sich nicht beschämt oder verärgert abwendet, sondern dass er sagt, jetzt bist du vielleicht an dem Punkt, in dem ich dir das erste Mal offenbaren kann, was meine Herrlichkeit ist. Jetzt bist du an dem Punkt, an dem du das erste Mal verstehst, was Liebe bedeutet. Nämlich nicht eine verdiente und zu verdienende Anerkennung, sondern das Geschenk der Zuwendung, die keine Bedingungen kennt. Als er das gesagt hatte, dass sie nämlich die Herrlichkeit sehen sollte, wenn sie glaubt, ich bin wieder in 11,43, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Das ist der absurdeste Satz in dem ganzen Kapitel. Als wäre das so einfach, dass man an ein Grab hintritt, rollt den Stein weg und brüllt rein, Lazarus, Hans-Joachim, komm heraus. Das kann kein Mensch. So in ein Grab hineinrufen und dann aus einem Toten einen Lebenden machen, das kann nur Gott selbst. Und hier wird deutlich, warum Johannes so viel daran liegt, dass wir nicht Jesus Christus für einen guten, für einen netten, einen sympathischen Menschen halten. Denn dann könnt ihr uns immer nur ermutigen, selbst sympathische und gute und nette Menschen zu sein. Sondern warum Johannes darauf besteht, wenn wir von Christus reden, reden wir von dem Leben von Gott in Person. Unsere Probleme brauchen nicht nur Ermunterung, Ermahnung, Moral und Gesetz. Unsere Probleme brauchen als Antwort das Leben in Person, brauchen Liebe, brauchen den Schöpfer aufs Neue. Wir müssen von Gott neu geschaffen werden. Und wieder haben wir so ein Bild, das ja nicht anders ist als das des Gezeugtwerdens. Nicht? Es macht uns ganz hilflos, wenn wir dem armen Nikodemus sagen, als voll ausgebildeten Theologen, der da Ansehen hat im Hohen Rat, du musst von Neuem geboren werden. Jetzt hat er die Leiter, nicht wie ein Wetterfrosch, schon die akademische Leiter bis oben hin erklommen. Und dann wird ihm da oben gesagt, du baust in die völlig falsche Richtung, so kommst du nie in den Himmel. Die Jakobsleiter wird nicht von unten gebaut, sondern von oben an einer ganz anderen Stelle. Da hättest du weder Abitur gebraucht, noch deinen Professorentitel. Die Leiter führt ins Nirvana, da kommt nichts mehr. Von oben wird die Jakobsleiter gebaut. Gott kommt uns entgegen. Er schenkt uns, was wir brauchen, um zu leben. Das Bild aus Gott gezeugt zu sein, entwaffnend und befreiend. Und hier das zweite Bild, nicht anders. Wie geschieht das Glaubensleben? Wie geschieht es, dass unser Leben verwandelt wird? So wie die Totenauferweckung. Vorhin haben wir gefragt, was habe ich bei meiner Zeugung dazu beigetragen? Was haben meine Eltern von mir erwartet, dass ich in der Zeugung selber leiste, bevor sie mich gezeugt haben? Logischerweise nichts, denn es gab mich ja noch gar nicht. Wie viel tragen wir zu dem Geheimnis eines herrlichen Christuslebens, eines erfüllenden Lebens, eines Lebens in Fülle von uns aus bei? So viel wie ein Toter zu seiner Auferstehung. So viel wie ein Toter zu seiner Auferstehung. So viel wie ein Kind zu seiner eigenen Zeugung. Ich möchte euch nicht fertig machen, ich hoffe nicht, dass ihr das so versteht. Mir geht es nicht um Demütigung, mir geht es um Befreiung. Wie herrlich ist es, wenn wir wissen, Gott erwartet von uns heute als eigenen Beitrag so viel wie damals Jesus von Lazarus. Er hat nicht erst reingerufen, Lazarus, wie ist es? Willst du nicht? Bist du bereit? Ich zähle bis drei, wenn jemand will, muss er ja rufen. Dann wäre er nämlich bis heute noch nicht auferweckt worden. Bei einem Toten kannst du nichts voraussetzen. Christus rief hinein, und in meiner Bibelausgabe habe ich mir ein Ausrufezeichen hier, ich weiß nicht, ob bei euch auch eins ist, Lazarus, komm heraus. Das ist ein Imperativ, wie man der Grammatik sagt, ein Befehl. So wie alle Befehle im Evangelium. Es gibt viele Ausrufezeichen in den Paulusbriefen, meistens im zweiten Teil, im Korintherbrief von vorne bis hinten, weil es so viele Probleme gab, dass Paulus immer gleich Ausrufezeichen setzen musste, Aufforderungen. Und wie dumm wir als Christen sind, dass wir immer meinen, überall wo ein Ausrufezeichen steht, bin ich als Subjekt gefragt. Dass wir meinen, Evangelium bedeutet, Christus hat mich geliebt, wie ich war als Sünder, hat mir die Sünden vergeben, dann wurde mein Konto auf Null gestellt. Dieses Konto auf Null stellen wäre für viele von uns schon eine Befreiung und eine Erlösung, nicht? Und dann das auf Null gestellte Konto, jetzt liegt es an mir, wie ich weiter mit meinem Leben umgehe. Jetzt kommen die Ermahnungen, die Parenese, wie wir sagen, die Ethik, und jetzt wird uns gesagt, was wir von uns aus tun. Dann bleiben wir im Grab liegen, wie wir vorher gelegen haben. Vielleicht schlafen wir auf der anderen Schulter weiter, aber sonst hat sich an unserem Leben nichts geändert. Jeder Imperativ, jede Aufforderung des Neuen Testamentes ist genau so zu verstehen wie der Befehl Jesu, Lazarus, komm heraus. Oder an anderer Stelle, zu einem Blinden zu sagen, sei sehend. Oder zu einem Lahmen zu sagen, stehe auf, nimm dein Bett und gehe weg. Bei all den Beispielen sagen wir zugegeben, das kann keiner von sich. Das wäre auch zynisch, wenn wir einem Menschen sagen, reiß dich zusammen, dann bist du nicht mehr gelähmt. Oder zu einem Toten sagen, reiß dich zusammen, nicht, jetzt komm mal raus aus deinem Sarg, du hast da lange genug gelegen, das muss dir doch bald unbequem werden. Das wäre nur menschenverachtend und zynisch, weil es nichts verändert. Wenn aber Jesus sagt, folge mir nach, dann können wir in manchen Evangelisationspredigten hören, jetzt bist du gefordert, du musst dich für Christus entscheiden. Richtig ist, dass wir gefordert sind. Richtig ist, dass wir uns entscheiden sollen, aber so entscheiden, wie Lazarus sich entschied, nämlich als ein Toter zum Leben kommen. Lazarus, komm heraus, ist eine Aufforderung. Aber wer kann diese Aufforderung, dieses Gebot umsetzen? Lazarus zu 10%, zu 5%, zu 3%, aber doch zu 1%. Sind wir ehrlich, am vierten Tag hat nur noch einer sich bewegt, im Grab, das waren die Würmer, Lazarus nicht. Er brauchte es auch nicht. Hier fängt das Geheimnis des Glaubens und des Evangeliums erst an. Erst wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum das Johannesevangelium beginnt. Wir haben von seiner Gnade genommen, Fülle und Fülle von seiner Fülle, Gnade um Gnade. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. So wie wir sind, sind wir Gott recht. Aber wir haben doch gesündigt, das ist er bereit zu vergeben. Wir haben so viele Macken, so viel Unattraktives. Wir wollen ja schon gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Wie will uns Gott anschauen? Erst muss ich mich ändern und dann kann ich vor Gott treten. Nein, Gott liebt uns, wie wir sind. Und all das, was ihm nicht an uns gefällt, weil wir uns selbst zerstören, weil wir selbst zwischen Vergangenheit und Zukunft in der Wirklichkeit nicht richtig angekommen sind, das ergibt er selbst dazu. Gott ist alles, was er von uns erwartet, selbst. Wer das versteht, versteht den Evangelisten und warum der Sprünge macht vor Freude und Begeisterung. Alles, was Gott von uns erwartet, gibt er uns selbst. Er verwirklicht es in uns. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und dann geschieht das Wunder, dass aus Toten Lebendige werden. Wie befreiend. Und die Jünger guckten schon verzweifelt in den Himmel oder zum Boden aus Verlegenheit und sagt, jetzt kommt die erste Blamage. Da hat er sich überlupft. Das mit dem Blinden kann man noch erklären. Dass jemand gelähmt ist, weil er seine Probleme nicht bewältigen kann, davon wissen auch Psychologen zu berichten. Da gibt es immer noch Erklärungen. Nicht, ich bin zu einem Menschen nett und dann ist seine Angstblockade gelöst. Aber jetzt an einem Grab zu stehen und einen Toten zum Leben zu rufen. Das ist der Grund, warum Jesus am Anfang sagt, in all dem soll Gott verherrlicht werden. Hätte er einen Kranken geheilt, dann hätte Lazarus und dann hätten die Schwestern gesagt, das war knapp. Er war an der Grenze, aber er hat sich nochmal zusammengerauft mit dem Beistand seines Herrn. So leben wir über Jahre und Jahrzehnte unseren Glauben. Gott ist nur Aushilfe und Ergänzung für unsere Probleme. Er will aber mehr sein. Er will Gott sein in unserem Leben und er will das Leben in Person sein. Er hat alle Antworten, die wir brauchen. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Welch wunderschönes Bild. Wenn ich das erste Mal verstehe, was das Evangelium dieser bedingungslosen und voraussetzungslosen Liebe Gottes ist, dann komme ich aus dem Grab herausgehüpft, wie Lazarus. Ein österliches Sackhüpfen, kann man sagen, wenn man sich den Lazarus vorstellt. Und Jesus sagt, jetzt nehmt ihm doch endlich noch die Binden ab, die er noch trägt, als die Reminiszenzen, die Reste seiner alten, unbewältigten Vergangenheit. Wäre das nicht schön, wenn wir selber in unseren Gesprächen miteinander, wenn wir selber in der Zuwendung zueinander uns diesen Dienst tun, löst die Binden und lasst ihn gehen. In Johannes 15, dem zweiten großen Gleichnis, spricht Jesus im Zusammenhang des Bildes vom Weinstock die Ermunterung aus, den Ausrufezeichen, Johannes 15, 4, das wieder so zu verstehen ist wie das Wort am Grab des Lazarus. Bleibt ihr in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Warum versuchen wir es dann? Eine Rebe, die abgeschnitten vom Weinstock sagt, jetzt muss ich selber groß sein, wie unsere kleinen Kinder beim Spinatessen sagen, selber groß und nehmen den Löffel und decken die ganze Küche mit Spinat ein, dass wir so vor Gott treten und meinen, Wachstum im Glauben bedeutet unabhängig werden, weniger angewiesen werden, weniger Gnade und Vergebung brauchen. Wie kommen wir darauf? Eine Rebe hat alle ihre Frucht im Anschluss an den Weinstock. Wir wachsen im Glauben, indem wir aufhören, wachsen zu wollen. Wir werden immer selbstständiger in dem Maße, wie wir von Gott aus gar nicht selbstständig sein wollen. In dem Maße, wie wir wissen, dass wir uns ständig von ihm beschenken lassen, dass wir nichts anderes können, als ihn zu reflektieren, werden wir für andere Menschen plötzlich zu Gebern werden und sie auf Christus verweisen. Die Faszination des Evangeliums ist, dass alles, was wir sind, wir durch Gott werden können. Und dass es nichts gibt, was Gott von uns erwartet, es sei denn, er gibt es uns selbst. Es kommt schnell der Einwurf, das führt doch zu billiger Gnade. Der Mensch muss auch von sich aus etwas tun. Gewiss, schauen wir auf Jesus. Was bedeutete denn für ihn, dass er sagt, ohne den Vater will ich nicht sein, mit ihm alles. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Und wenn er seinen Jüngern sagt, so wie ich im Vater bin und der Vater in mir ist, so sollt ihr in mir sein und ich will in euch sein. Ihr werdet viel Frucht bringen, ihr werdet mehr Werke tun, als ich getan habe. Da ist Aktivität, da ist Vitalität, aber kein Aktionismus, keine Gesetzlichkeit und kein Krampf. Da kompensieren wir nicht mehr unsere Minderwertigkeitsgefühle und das Gefühl, wir müssten unsere Dankbarkeit nun aus eigener Kraft zeigen. Wir lassen Gott in unserem Leben Gott sein und fangen an, selbst Menschen zu sein und nichts anderes sein zu wollen. Wir entdecken, dass das, was wir als Schwachheit empfunden haben, Gott als unsere Stärke sieht.